Los geht's! Diese Woche war es soweit gewesen. Der FC Vaduz hat endlich gemacht, was der Herr Kessler ihm befohlen hat. Ciriaco Sforza ist vielleicht noch Trainer vom FC Basel. Wir sind selber ganz gespannt, was in den nächsten paar Minuten passiert. Wir reden über Playoffs, die gleich anfangen im Schweizer Eishockey, und über Erling Haaland, der irgendwann einmal landet. Man weiß nicht wo. Seine Entourage ist auf jeden Fall schon auf Europa-Tournee. Das und mehr jetzt gerade beim Herrn Kessler und bei mir.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi. Ja gut, Dino Kessler, es ist, ich weiss nicht, wahrscheinlich der grösste Tag vom Jahr für dich, oder? Oder gestern muss er gewesen sein. Es ist heute Dienstag. Gestern war Ostermäntig. Gestern war der Tag, der außergewöhnlich sich ereignet hat. Der FC Vaduz, die Herzensclub, obwohl sie völlig ohne irgendwie ein bisschen Seelsbeweise den Maxi Göppel einfach eiskalt abgeschoben hat, Liechtensteiner Fußballprovinz, gönnt im St. Jakob Park 2-1. Dank zwei Goal von jemandem, der Schmid heisst, aber nicht die gleiche Person ist. Schreiben sich sogar unterschiedlich. Haben wir gestern gelernt über den FC Vaduz. Also einiges herausgefunden. Erstens, zweitens, Sensation, du bist überhaupt nicht beeindruckt.
Ja, du redest von Sensation.
Ich rede kann sicher von Sensation.
Von einer Sensation reden, wenn ich es schon ankündige. Denn die letzten, mindestens die letzten drei Auswärtssiege von Vaduz haben jedes Mal angekündigt. Wobei, ja, ehrlich gesagt geht es darum, dass wir uns gegenseitig necken mit dem FC Vaduz. Weil du ja sowieso grundsätzlich gegen den FC Vaduz bist, weil sie aus der Schweiz kommen.
Das ist eine Unterstellung.
Nur weil sie Liechtensteiner sind. Das heisst, du könntest nicht. Gut, ist ja gleich. Aber meine, das war für mich ein Absehbarer, dass der FC Basel gegen so einen Gegner, der einfach muss gewinnen in dieser Krise, in dieser Krisenlage, wahrscheinlich größere Probleme haben wirst als gegen, sagen wir mal, IB zum Beispiel, wo du ein klarer Favorit gewesen wärst.
Genau, die vernichten sie ja regelmäßig,
der FC Basel. Aus dem Schmollwinkel raus, quasi so für eine Überraschung sorgen. Und dann kommt Vaduz. Vaduz ist halt eine von den auswärts stärksten Mannschaften in der Super League. Hat schon Servette müssen erfahren, das letzte Mal. Also, da gibt es nichts zu husten.
Nein, gehustet wird überhaupt nicht. Das ist im Moment sowieso.
Es sieht einfach jetzt lustig aus. Vaduz ist noch 7 Punkte hinter Basel. Und es sieht gut aus, dass wir uns der FC Vaduz vielleicht sogar erhalten bleibt für die nächste Saison. Was meinst du dazu? Ah, ich sehe ihn schon. Du hast doch wenig
begeistert. Es tut mir, immer es tut mir wirklich weh. Nein, also der FC Vaduz. Man muss es sagen, Rückrunde, in der Rückrunde dabei war Platz 4. Also 9 Spiele, 16 Punkte, 5 Mal gewonnen, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen. Total, total vernünftigen Auftritt, kann man nichts sagen. Es war jetzt auch nicht so gewesen, dass man da nur Glück hatte gestern. Wobei man fairerweise schon mal sagen, wir haben jetzt den FC Basel nicht an die Wand gespielt, auswärts. Da würde jetzt auch sogar ich sagen, dass man das nicht kann verlangen auf dem FC Vaduz. Dass jetzt nicht unbedingt etwas ist, was man denen vorwerfen kann. Aber ja, also, es ist. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Sagen wir es mal so. Also, aus
Herr
meiner
Gysi ringt um Worte, das ist
sagt,
etwas Neues.
Aus meiner Perspektive sagt es vor allem etwas über den Zustand des einst so stolzen FC Basel aus, wo halt am Schluss ja schon sehr weit weg ist mittlerweile von dem, wo er mal war, sowohl was die Aussendarstellung angeht, um den Club und sein Selbstverständnis und um ja, rein sportlich auf dem Platz. Es ist also schon mittlerweile ziemlich erschütternd, was man sich da muss gefallen von so dreisten Aussenseiter wie eben Vaduz zum Beispiel oder gegen Lugano, wo man verliert.
Winterthur, wo man verliert.
Man verliert gegen Winter. Absurderweise gibt es eben gegen so Clubs wie IB ein Unentschieden. Also, ja, ich weiß es nicht.
Ja, es ist ja logisch. Das ist eine Situation, wo es vor allem ums Mentale geht. Die Bereitstellung von der mentalen Energie in Krisensituationen ist ja grundsätzlich immer das Problem. Und nicht die Fitness der Spieler, die dann vielfach angezweifelt wird, dann heisst es so, das sind so Floskeln, die dann nur gereicht werden. Ja, die haben nicht hart genug geschafft. Das ist meistens ein Zeichen, dass die Verantwortlichen selber nicht wissen, um was es geht. Dann wird gesagt, man muss härter arbeiten. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Wenn du in dieser Situation bist, dann bist du drin, weil du eben mental nicht mehr auf der Höhe bist, weil der Mensch halt einfach auf diese Krisensituationen reagiert. Ganz einfach. Und da diskutieren wir nachher noch darüber, wenn es um den Chiriakos Forza geht. Das gibt ja Grund dafür, dass du in einer Krise bist. Und das kannst du auslösen mit verschiedenen Sachen. Ob das aus dem Club selber kommt oder aus der Mannschaft selber. In dem Fall würde ich sagen, ist mit dem Herr Frey, der grossartige Präsident von der ZSC Lions, sehr gepflegt. Der Fisch stinkt vom Kopf. Das ist jetzt auch nicht eine Kreation, die ganz neu
ist. Ich würde sagen, es ist doch nicht der Erste, der diese Formulierung
macht. Nein, aber wenn so ein Geschäftsmann weiss ja, um was es geht. Also, wenn es in der Führung nicht stimmt, dann wirkt sich das auf alle aus. In einem Sportclub ganz besonders. Und dort ist es sehr schnell ersichtlich. Du musst nicht auf die Jahresbilanz warten, sondern du siehst, man kann einfach in der Zeit Tabellen anschauen. Beim FC Basel happert es ganz sicher im mentalen Bereich. Da kannst du jetzt sagen, sollst du ein Mentaltraining machen. Das Problem muss gelöst werden, weil der FC Basel so quasi ins Senkel gestellt wird von einem FC Vaduz, dann stimmt einfach etwas nicht mehr.
Ja,
das ist völlig logisch. Also, es passiert nicht einfach so, dass 2-6 gegen Winterthur. Also, da musst du sagen, irgendwo müssen wir sich zusammenraufen, also wir alle am gleichen Strick ziehen. Aber solange die Führungsproblematik nicht gelöst ist, wird es schwierig, da ohne den Hebel anzusetzen.
Was war das Winterthur von deiner Aktivkarriere? Wir haben das nicht abgemacht vorher, dass wir über das reden. Von dem her ist jetzt ein bisschen fies. Kommt mir jetzt einfach in Sinn die Frage. Gibt es so einen vergleichbaren Moment aus deiner Profisportkarriere?
Also quasi gegen eine Unterklasse.
Ja, oder gegen eine dermaßen, also so ein Debakel auf allen Ebenen. Jetzt, ich weiss nicht, musst jetzt nicht gerade noch irgendwelche Präsidenten unter den Bus schüpfen, aber darfst, ist kein Problem. Aber so ein offensichtliches Versagen sportlich, wo man irgendwie muss sagen, eigentlich kann man es nicht erklären. Ja, hat sie auch.
Wir haben einmal mit Chur gegen Sierre verloren, glaube ich, 14-2 oder so. Das war ein Wiederholungsspiel, wo irgendein Schlaumeier bei uns im Club hat den Protest angemeldet hat. Nach einer Niederlage gesehen, dann hat es ein Wiederholungsspiel gegeben, dann haben wir nochmal auf Sierre. Und wenn man die Grabenhalle kennt, wenn die voll ist, mit total durchgeknallten Walliser, die noch scharf gemacht worden sind. Und dann sind Plakate gehangen, Trischer hat es geheissen, also Betrüger sind er. Du bist sowieso schon rot durch, dann kommst du, die waren total eingeschüchtert und haben keine Chance, also 14-2 ist das Resultat, das es nicht gibt. Das hat sich dann tatsächlich gelohnt, dass man so etwas macht. Ja, nichts, wir haben ja gewusst, den Fehler haben nicht wir gemacht, sondern den Fehler haben die Verantwortlichen gemacht, die Proteste eingeleitet haben gegen Niederlage, eben wegen einem Formfehler dann.
Okay, also aber die erste Niederlage ist
weniger höher. 5-1 oder so, glaube ich. Und dann gehst du Protest machen, das holt dich fast immer ein. Aber dort ist nichts passiert, es war nicht so, dass der Verein total
da hat er einfach
in der Brüche gewesen wäre. Ja, genau.
Und dann? Was passiert
nach so einer Niederlage? So lebendig wie möglich auswählen. Nicht, sind sich alle einig gewesen, wir haben es überlebt.
Gang das.
Jetzt schnell heim.
Irgendwelche... Ja. Keine bleibende Schäden davor treibt, okay. Aber dann hat es nachher nicht...
Hat natürlich nicht die gleiche Tragweite gehabt, wie die Niederlage von Basel gegen Winterthur im Göpp. Oder? Da bist du nicht ausgeschieden, irgendetwas, hast du einfach Punkte verloren. Ein paar Fragen müssen beantworten. Warum gab 14-2, hat 7-2 nicht auch gelangen, zum Beispiel? Dann haben wir gesagt, ja doch, hätte gelangen, aber ist leider nicht mehr in unserer Macht gelegen. Die Torflut einzudämmen, wenn dann ein Gegner mal merkt, das ist kein Wettbewerb mehr rum, in einem Wettbewerb, in einer Liga, dann gibt es dieses Spiel.
Bei welchem Stand ist der Goalie ausgewechselt worden? Und wann hat der Ersatzgoalie rausgewählt?
6-0 und ich glaube nach dem 10.
Also wirklich, das
ist... Zuerst ist der Albert Derungs selig. Mein Gott, der Kollege ist von mir leider gestorben, sehr viel zu früh. Der ist drin gsi, der hat eben den erlöst, und der hat aber nachher nochmal rein müssen, weil der Satz Kohle mit den Nerven fertig war, weil dann haben sie die ganze Zeit auch noch Zeug angeworfen und haben bespuckt und, also wirklich, dort hat es noch Netz gehabt hinter dem Goal, wo dann einfach alles abgekriegt hast, was rum war. Und ich glaube, das halbe Wallis ist dort, hat sich versammelt. Also, die haben alles mobil gemacht, was auf zwei Füßen können laufen und sich in die Stimmung versetzen lassen hat. Also alle.
Das klingt nachher spektakulär. Was ist das? Das muss irgendwann 80er, was, Ende 80er Jahre gewesen sein.
Ja.
Ja, googlen, den Spielverlauf.
Ende 80er.
Von Tele Oberwallis irgendwelche verwackelten Fernsehbilder gibt von dem Match. Hervorragend. Bei euch ist aber kein Trainer entlassen worden nachher.
Das weiss ich nicht mehr. Nein, ich glaube nicht.
Möglicherweise nicht, okay.
Jetzt, nein, ich denke nicht, dass das...
Das ist, ich glaube, das ist der Moment, wo wir den Weg wieder zurück machen in die Gegenwart. Es ist eben, wir haben es vorhin gesagt, Dienstag Mittag. Das heisst, nach aktuellem Stand ist der Ciriakos Forza Trainer vom FC Basel. Verzichten auf die Formulierung noch Trainer, weil also du und ich, wir wissen es definitiv nicht, ob sich da etwas ändert an diesem Zustand. Da und dort hört man aber logischerweise schon und kann man lesen, dass, ja, sagen wir mal, die Geduld, wahrscheinlich, also der Geduldsfaden auch schon länger war bei den Leuten, die entscheidend sind. Man kann es auch nicht verdenken, oder? Also, man hat jetzt von den letzten 10 Pflichtspielen eins gewonnen vom FCB. Und ich glaube, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen. Das ist nicht gut.
Das ist, ja, das hast du jetzt schön ausgedrückt, muss ich sagen. Das ist nicht gut, ja, das ist nicht gut. Die Frage ist einfach, wo setzt du den Hebel an? Was siehst du als tatsächliches Problem? In dem Club glaube ich nicht, dass der Trainer allein das Problem ist. Natürlich kannst du die Symptome bekämpfen, und wenn einer kommt, frische Wind reinbringt, dann bessert das wahrscheinlich nicht. Die Frage ist auch, was will man erreichen? Ganz sicher will man nicht in Abstiegsstrudel kommen dort. Ich meine, 7 Punkte Vorsprung vor Vaduz sind sie jetzt noch.
Gut, Vaduz kann nicht ein Match auswärts spielen, wo noch bleiben, das muss man auch sagen.
Ja, das ist eben Krux am Ganzen, genau. Aber gleich, ich meine, das will man ja als FC Basel nicht im Zug von den ganzen Problemen, die man hat in der Führung, finde ich, wäre das einfach Symptombekämpfung. Ich glaube, Diskussionen wirst du mit dem nicht können ersticken. Die werden da bleiben, solange das Führungsproblem besteht. Von mir aus gesehen müsstest du eigentlich zuerst das lösen. Aber natürlich ist die Lage akut. Man muss sicherstellen, dass man sportlich wieder einigermaßen auf die Füße kommt. Und wenn ich sehe in die Mannschaft nicht rein, wie der tatsächlich funktioniert, ob das Problem ist mit Ciriakos Forza oder ob die ganze Krise einfach die Mannschaft so mitreisst in den Strudel rein, dass es nicht mehr anders geht. Das ist ja relativ schwierig zu beurteilen. Aber klar ist, der FC Basel kann so nicht weitermachen. Es muss etwas passieren. Am gescheitsten wäre, wenn man die ganze Problematik mit den Leuten an der Spitze könnte lösen. Das wäre das gescheitsten. Jetzt müssten sich die eigentlich auch sagen, wir sind mitverantwortlich dafür, dass der Klub immer tiefer geht. Was ist jetzt wichtiger? Unsere eigenen Machtansprüche oder das Wohl von dem Club? Da hat man die Antwort eigentlich ziemlich klar auf dem Tisch.
Gut, du wirst, wenn jetzt fragst, wahrscheinlich zu Basel bei den diversen Beteiligten, die sich jetzt auch vor Gericht werden gegenüberstehen, so wie es aussieht, die werden auch sagen, was wir machen, was wir wollen, ist einzig und allein aus dem Gedanken heraus, dass wir das Beste für den Club wollen. Wir haben das Wohl vom Club im Kopf. Und wahrscheinlich, vielleicht glauben die das sogar. Ich würde es nicht einmal ausschließen, dass beide Seiten, also man kann es ja nochmal sagen, sowohl der David Degen, der sich jetzt als zwischenzeitlich schon mal als Mehrheitsaktionär ausgerufen hat, als auch der Bernhard Burgener, der mindestens noch Besitzer vom FC Basel. Ich glaube schon, dass die beide mit gutem Gewissen sagen, ich bin der richtige Mann und ich habe das Beste für den FC Basel im Kopf, im Herzen, wo auch immer. Es wird dann sehr schnell pathetisch um den FCB herum. Ja, ich weiß es nicht. Also dort, also wenn es um Selbsteinsicht realistisch wäre, oder ich weiß auch nicht, eine realistische Selbsteinschätzung, dann, ja, wären wir wahrscheinlich nicht an dem Punkt, wo man jetzt ist.
Ja, ich glaube, vorher war die Lage schon angespannt gewesen, aber so desperat wie jetzt gerade, ich glaube, das ist dann schon nochmal eine neue Dimension. Also wenn du dann sportlich wirklich auch noch ins Bodenlose gehst, löst das vielleicht nochmal etwas aus. Ich weiss es nicht, ich hoffe es eigentlich, dass man sich besinnt, aber ich glaube nicht daran, weil, wie du sagst, da wäre man vielleicht vorher schon auf die Idee gekommen, dass das nicht gut ist für einen Club, wenn man den in der Öffentlichkeit so zerlegt.
Also ich meine, aber, man muss
auch... Du kannst jetzt schon den Trainer wechseln und sagen, ja, der Cyriakos Forza ist nicht der Richtige für uns. Aber das ist auch wieder der... der hat quasi Jobgarantie gekriegt, noch vor einiger Zeit, noch vor kurzer Zeit. Und, das klingt ja auch schon komisch. Also, wenn du die nackte Leistung anschaust, musst du sagen, das reicht einfach nicht.
Ja, das ist das Problem,
der
oder?
Kader, also, ist der nicht... Kader sollte ja besser sein, oder? Also, aus dem, rein sportlich gesehen muss die Mannschaft viel besser spielen. Jetzt hast du die Probleme rundherum. Wie beeinflussen die die Mannschaft und den Trainer? Das kann man höchstens vermuten. Ja. Du wirst auch einen Trainerwechsel jetzt ist ganz sicher Symptombekämpfung. Logisch, die Problematik vom Club selber löst du mit dem nicht. Natürlich hilft es, wenn du wieder mal einen Match gewinnst. Klar, auf sportlicher Ebene kehrt dann ein bisschen Ruhe ein, dann muss man sich diese Sorgen nicht mehr machen. Aber die ganzen Diskussionen verschwinden erst, wenn das Verführungsproblem gelöst ist.
Ja, nein, also man muss sagen, und, wenn man...
Haben Sie die Expression von Herrn Frey, eben der Fisch stinkt vom Kopf? Also, kannst du von deinen Angestellten verlangen, dass sie sich irgendwie Verhaltenskodex für Angestellte und du selber führst die auf mit einer offenen Hose?
Wie führt
sie das? Das ist also ein Sprichwort aus dem Deutschen, führt sich auf wie eine offene Hose.
Habe ich ja nie gehört.
Nicht, will man einfach nicht. Nicht so, wie es der Regel entspricht und dem Anstand. Als Clubpräsident musst du ja als Vorbild sein. Also, willst du von deinen Angestellten verlangen, dass sie sich an sportliche Regeln und an gewisse Grundsätze halten, wenn du es selber nicht machst?
Also, Hosenladen auf. Nein, also sportlich kann man zusammenfassen, dort sind die Fakten tatsächlich klar. Und da gibt es auch, also es ist nicht mehr Geschmackssache. Oder? Also, zu Basel war man verwöhnt gewesen, über die letzten 5-6 Jahre, ist immer mal wieder ein erfolgreicher Trainer herumgemäkelt worden, also der Urs Fischer. Wo jetzt irgendwie Everybody's Darling ist in der Bundesliga mit dem, was er mit Union Berlin schafft, da hat man geschickt, weil es zu wenig aufregend war, was er gezeigt hat in den letzten Saisons unter Häusler Heitz. Marcel Koller war dann auch nicht recht. Raphael Wicki, gut, ja, das war im Herr Burgener seine einzige Trainerentlassung bis jetzt, die er offenbar bereut bis heute. Koller ist es auch geheißen, ist zu langweilig. Mittlerweile hat er, glaube ich, recht behalten, Marcel Koller, mit seinem Ausspruch vom letzten Sommer, dass er einen Orden verdient hat für das, was er intern wahrscheinlich auch müssen wegmoderieren und ausbügeln etc. etc. Aber wenn man die Fakten anschaut, 31 Pflichtspiele, FC Basel die Saison unter dem Sforza, 1,35 Punkte im Schnitt, das ist seit 1997 Tiefstwert. Und dort, ich glaube, das kann man wirklich sagen, ist der FC Basel noch ein anderer gewesen, mit definitiv anderen Ansprüchen. Also man ist so weit weg von dem, wo man will sein und auch kann sein. Einfach rein, du hast es vorhin gesagt, auf dem Papier, wenn man auf dem Reissbrett die Mannschaft anschaut, dann kann man schon kommen mit Verletzten und zum Teil jungen Spielern, wo man gewisse Schwankungen muss zugestehen muss. Aber dass es in der Summe nachher dermassen Scheps rauskommt, das ist nicht... Das lässt sich nicht erklären mit der Verkettung von ein paar unglücklichen Umständen. Das ist dann schon...
Nein,
das ist ganz offensichtlich, ein grundlegendes Problem. Ob denn das mit einem Trainerwechsel gelöst wäre? Berechtigte Frage. Also unser Kollege Stefan Kreis hat einen Kommentar geschrieben, der es am Schluss wahrscheinlich nicht schlecht trifft. Er hat gesagt, mittlerweile wäre... eine Entlassung vom Sforza wahrscheinlich eine Lösung sogar für ihn. Also nicht für den Herrn Kreis, sondern für den Cyriakos Sforza.
Bestimmt.
Ja, also,
das kann er ja selber auch nicht wohl sein in dem Moment.
Und, also man sieht...
Umständen. Das Trainer merkt schon genau, kann ich noch etwas ausrichten mit dieser Mannschaft? Und die Frage muss ich ja von außen zumindest mit Nein beantworten, weil sonst würde man das Ergebnis ja sehen. Aber im Vergleich zum Marcel Koller ist der Cyriakos Sforza wahrscheinlich auch nicht der, der als Moderator noch kann irgendwo ein bisschen ausgleichend eingreifen und die Mannschaft schützen von diesen Sachen. Aber es ist jetzt keine Kritik am Sforza, es ist einfach eine Feststellung von mir. von den Persönlichkeiten, die unterschiedlich sind. Das ist nicht gut oder schlecht, es ist einfach so, wie es ist. In einem anderen Moment wäre es vielleicht umgekehrt, aber in dem Moment hast du mit einem Typ, der eher ruhig und souverän, wenn er das fährt, ist ja auch recht agil und viril, wenn er an der Seitenlinie ist und permanent redet und so. Das ist seine Körpersprache und alles, gehört alles zu ihm. Die Frage ist, in welchem Moment funktioniert das jetzt? Wahrscheinlich nicht mehr. Und Stefan Kais schreibt, wäre eine Lösung. Ich sehe das auch so, absolut richtig, weil er weiß ja wahrscheinlich auch nicht mehr weiter in dem Moment und sieht die Lösung nicht. Also die Resultate sprechen ja nicht für ihn. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was zählt in so einem Moment. Die Mannschaft sollte gleich das Resultat liefern, dann hast du wenigstens auf dieser Stufe Ruhe. Aber ich meine, der FC Basel sollte, kannst nicht erwarten, dass die IB könnte Stirn bieten, aber mindestens hinten dran als klare Nummer 2, die vielleicht einmal noch mit Angriff rechnen, wo Mannschaften, einmal St. Gallen wie letztes Jahr, wo hervorragend spielen, dann kommt vielleicht noch Servette auf. Aber auch die solltest du in Schach behalten können. Diese Rolle, mit der kann man wahrscheinlich eine Zeit lang leben und dann muss man wieder den Angriff wagen können. Aber so ein Absturz, das entspricht nicht der Qualität, die immer noch in dem Club drin ist.
Ja, also es ist. Es hinterlässt einem tatsächlich. Also ich weiß nicht, relativ beispiellos, mindestens in der Schweiz in dieser Form. Also was man jetzt in den letzten, sagen wir mal, 2 Saisons. Man war ja vorher schon nicht wirklich glücklich gewesen, aber es hat sich jetzt definitiv noch akzentuiert. Aber ich glaube, wenn wir noch lange weiter schwätzen, gibt es wirklich noch Veränderungen auf dem Trainerposten. Dann können wir von vorne anfangen. Darum schnell weiter zum nächsten Thema. Wir verleihen den Fußball, mindestens für einen Moment, wechseln aufs Eis. Dort ist nämlich die Regular Season beendet. Die Schweizer Eishockey National League hat die Quali hinter sich gebracht mit fast allen Match. Kann man in einer Saison, die durch Corona und diverse Quarantäne doch heftig durchgeschüttelt wurde, ist schon auch mal lobend erwähnen. Und jetzt steht etwas an, das fährt, wenn fährt das am Morgen, Mittwoch, ja, die sogenannten Pre-Playoffs machen wir in der Schweiz zum ersten Mal. Und ich soll den Modus jetzt schnell beschreiben, das ist im Prinzip Best of Three spielen die Mannschaften zwischen Platz 7 und 10, jeweils eine Serie, 7. gegen 10. und 8. gegen 9. um die letzten 2 Playoff-Plätze nachher in den Playoffs der besten 8, die nachher um einen Meistertitel, um einen Schweizer Meistertitel kämpfen. Ja, das wird da unter sich ausgekäset. Und jetzt die grosse Frage, die wir uns stellen. Gute Idee.
Ich finde es eine gute Idee, ja. Ich bin eigentlich relativ begeistert sogar von dem Modus.
Relativ halt, begeistert?
Ja, ich muss mal schauen, wie sich denn das anfühlt, wenn es tatsächlich ausgespielt wird ab morgen. Aber die K.O.-Spiele, selbst in einer kurzen Serie, die haben ja immer etwas Eigenartiges an sich. Aber die ganze Atmosphäre verschiebt sich irgendwo durch vom Erdulden von einer langen Saison, wo man alles wieder korrigieren kann, in einem Moment, in dem du akut gefragt bist als Profi, wo du eigentlich keine Niederlage leisten kannst. Du verlierst den ersten Match, stehst schon mit dem Rücken zur Wand. Das tut im Normalfall in einer Serie 3 Niederlagen. Ich glaube, das ist schon gewöhnungsbedürftig für die Spieler und für die Fans. Es kann dann sehr schnell gehen, wenn du zum Beispiel als HCD, der fast 20 Punkte mehr hat, glaube ich, als der SCB, und nachher wieder eigentlich noch nicht in den Playoffs drin bist, dort akzeptierst du dann, dass du als Erster vielleicht in der Nacht spielst, wo 30 Punkte weniger hat. Aber da geht es darum, zuerst mal in die Playoffs reinzukommen, dass man sich all die Gedanken vom Hals schafft. Ist schon etwas ganz Neues, muss ich sagen. Aber das Prinzip, dass du nochmal 2 Mannschaften dazu holst vorher und dort schon Spannungsbogen hast, finde ich sehr sexy, muss ich sagen.
Also ich bin extrem zwiegespalten. Und zwar zum einen, was ich gut finde, eigentlich wird die Qualifikation, das klingt jetzt im ersten Moment paradox, aufgewerteter das. Ja, die grosse Kritik, jetzt gerade wenn man so Leute, die eher aus dem Fußball kommen, zulässt, ist ja, da spielt man irgendwie 50 Millionen Match, 50 oder 52 Runden und nachher fährt es wieder von vorne an, ist alles nichts wert. Stimmt jetzt natürlich nicht. Also die Quali wird insofern aufgewertet, dass die ersten 6 gewinnen klar etwas, nämlich sie müssen eine Runde weniger spielen. Also beziehungsweise die anderen haben eine Runde mehr zu überstehen. Wahrscheinlich muss man es so korrekterweise formulieren. Es sind immer noch 3 Runden, die man gewinnen muss, um Schweizer Meister zu werden. Aber zwischen der 7. und der 8. werden bestraft, zum einen, und zum anderen Also die, sprich, die müssen sich zuerst noch als würdig erweisen, überhaupt dürfen in diesen Playoffs mitzutun. Du gehst denen unten dran, die möglicherweise nur knapp hinten dran waren, was diese Saison, naja, punktemässig nicht ganz korrekt ist. Also der Strich ist nicht, der Strich ist tatsächlich zwischen Platz 8 und Platz 9 eigentlich verlaufen. Du gibst denen unten dran die Chance, noch einmal einzugreifen. Was ich ja, so ein bisschen schwierig finde, ist, du gibst jetzt diese Saison in einem Club wie im SCB, der eigentlich royal versagt hat. Oder? Also wirklich kapital vergeigerte die Saison, da eigenen Ansprüche hinten nachgelaufen. Irgendwie, also hinten raus würde ich sagen, hat man wieder irgendwo einen Tritt gefunden, der respektabel ist. Aber man ist, hat sich bis irgendwann im Januar mindestens so tief ins Abseits manövriert, dass man sich eigentlich nicht mehr hätte können erholen davon. Die kommen jetzt noch zweite Chancen über. Das ist logischerweise als Beobachter von außen reizbar, ist gut. Jetzt gegen SCB müssen wir spielen als EV-Zug. Ich hätte keine Lust, aber ich hätte auch nicht Lust auf HC Davos. Also von dem her, ich glaube, das ist in jeglicher Hinsicht eine heikle Viertelfinalserie, wenn es dann dazu kommt. Aber ja, dass jetzt nochmal einen Rettungsring hast für so einen Grossclub, der es eigentlich sportlich nicht geschafft hat. Man sieht schon selten genug, dass die daran vorbeirasseln im Normalfall. Und die und irgendeinen Kleinen reinrutscht und sich dann immerhin mindestens eine Runde lang versuchen, den Gross zu testen. Ja, das ist so der Wermutstropfen, den ich sehe. Aber man muss sagen, eigentlich, es gibt mehr Matches, wo es um etwas geht. Das ist grundsätzlich ja positiv. Und so eine kurze Serie, also von mir aus könnte man sogar sagen, ein Match, 7. gegen 10., 8. gegen 9., wenn du nicht besser gewesen bist als die Hälfte der Liga, hast du es nicht verdient, mehr als ein Match nachher überzukommen, wo der weitere Verlauf deiner Saison abhängig ist davon. So eine Art Wildcard-Game. Aber dann tust du natürlich die Anzahl Match wieder in der Höhe, ist mir klar. Das weiss ich als Fernsehen zum Beispiel.
Genau, es muss schon irgendwo durch alles berücksichtigt sein, was an Faktoren rum ist in dem Sport und nebenbei. Oder in dieser speziellen Saison, der SCB hat letztes Jahr die Playoffs auch verpasst, das hätte er sie auch wieder verpasst, wenn es die Situation nicht erfordert hätte, dass man sich einen neuen Modus sucht, wo man eben keinen Absteiger braucht. Ich glaube, für mich ist das ein Modell für die Zukunft, weil da muss man sich bewusst sein, das Abstiegsszenario, das sich die Fans wünschen, mit direktem Aufabstieg, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Hat es ja in der letzten Zeit auch schon nicht mehr gegeben. Also, darum musst du etwas finden, das einigermaßen an das herreicht in puncto Spannung, ohne dass die Panik muss ausbrechen muss. Wenn nämlich der Abstieg akut wird, mindestens mal die Angst. Und natürlich, wenn es ein SCB jetzt verwünscht, der als 9. noch reinrutscht, dann kommt die Diskussion aus. Ich finde einfach, man sollte den Modus beurteilen, unabhängig davon, welche Clubs dann wie betroffen sind. Schwierig, ich weiss. Es ist eine emotionale Sache. Und stimmt absolut. Du hast einen goldenen Fallschirmverein, der versagt hat, der 20 Punkte weniger gemacht hat als Tracht. Wir reden nicht irgendwie Rückstand auf die Spitze, sondern du hast 20 Punkte fast weniger als Tracht. Das sind, glaube ich, nicht mehr viele Spiele. Gut, das stimmt ja nicht genau. Weil wir haben noch ein paar Spiele weniger, glaube ich.
Ja, es sind nicht, ist nicht überall die gleiche Anzahl Spiele und eben, es ist eine Saison, genau, wo sowieso ja, man glaube ich, sind, zum Teil kann 5 Lograt sein.
Es ist halt jetzt der Modus, ja. Man muss dann halt das auch mal anschauen, wie es dann rauskommt, wenn der SCB jetzt da wo es wegputzt und nachher der EVZ auch, dann werden die Stimmen kommen und sagen, ja, aber die werden ja gar in den Playoffs dabei gewesen. Ja, gut. Jetzt haben wir halt aber einen anderen Modus und das haben wir vorher schon gewusst. Das sind nicht die, die über den Spielplan jammern und weil sie im Februar zweimal gegen weiß ich wer spielen, hintereinander. Das wissen sie aber schon im September, oder? Aber sie jammern erst dann darüber, dass quasi irgendeiner in ein Böses wähle. Also eben, man kennt den Modus. Es kann tatsächlich so Konstellationen geben, wo man sagt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht wünschenswert auf alle Seiten, aber ich glaube, mit dem muss man jetzt einfach umgehen. Ich finde es halt, ja, hast jetzt zwei Mannschaften, die überhaupt nicht mehr können eingreifen. Das ist ein bisschen der Wermutstropfen, finde ich. In der Zwischenrunde, die wir vorher hatten, dann am Playout-Final sind die doch immer noch beteiligt gewesen, aber halt eben, Motivation ist die falsch gewesen mit dem negativen Druck, den es dann gibt. Ja, dass du also, wirklich kannst absteigen. Ich glaube, das tut schon gut. Das mindestens jetzt einmal nicht hast, weil es dann in Zukunft sein wird.
Nein, also dass man den Abstieg diese Saison aussetzt, gegen das sagt ja kein Mensch. Ich bleibe aber schon dabei, der Abstieg, ja, der muss perspektivisch muss der wieder Teil vom Wettbewerb sein in der National League. Also es widerspricht einfach grundsätzlich unserem europäischen Verständnis von Sport, dass halt jemand auch bestraft wird und wieso nicht direkt Abstieg. Also eigentlich, ich finde, man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Warum nicht die Pre-Playoffs machen, bis zum 10. Platz haben? Dann kannst du 10. werden und Meister werden und dann spielt meinetwegen der 11. und der 12. oder vielleicht gibt es eine 13. oder 14. Mannschaft irgendwie in mittelfristiger Zukunft in der National League. Man weiss es nicht. Dann sollen die meinetwegen einen Absteiger auskäsen, der dann aber direkt runtergeht, nach einer Saison aber auch wieder raufkommen. Also ohne das Nadelöhr, das ist eigentlich die Wurzel von allem Übel, würde ich jetzt sagen. Das Nadelöhr-Liga-Qualifikation, was es fast unmöglich macht, ausser eben, wenn man sagt, auf Niveau Kloten vor ein paar Jahren, das müssen wir jetzt nicht wieder tun, das haben wir auch schon durchgecatcht an dieser Stelle. Ausser es geht wirklich so viel schief. Und dann muss auch noch jemand parat sein, der kann in die Bresche springen und das ausnutzen. Ja, also da muss dann viel zusammenkommen. Es müsste wie Schneien an Ostern zum Beispiel oder so. Ja, ich weiß es nicht.
Da sind wir wieder bei dieser Problematik. Ja, im Prinzip wäre das wirklich wünschenswert, dass es so ist, direkt auf Abstieg. Das bedingt aber allerdings, dass die Ligen wirklich nahe zusammenrücken und sich nicht weiter voneinander entfernen. Apropos nach zusammenrücken, ein Formel-1-Auto ist ziemlich eng und Sebastian Vettel platzt regelmäßig die Hutschnur und gibt ein unglückliches Bild ab. Und Ralf Schumacher, ehemaliger Formel-1-Pilot, und so wie du uns gerade sagen wirst, vor allem der Bruder von Michael Schumacher.
Genau.
Und der Onkel von Mick Schumacher. Richtig. Der empfiehlt dem Sebastian Vettel jetzt quasi, oder erfordert in einer Kolumne, die er auf, glaub, Sport 1 beigeschlagen hat, quasi soll aufhören mit dem Wehleidung. Und ich muss sagen, der Ralf Schumacher, ob sympathisch oder nicht, irgendwo durch hat er recht. Dass er beim Vettel, ich glaube, dann würde man das schon verzeihen, dass er nicht so erfolgreich ist und muss sich zuerst ein neues Auto gewinnen, bla bla bla. Aber das Wehleidung gibt durch, das stört mich auch.
Wie viele Rennen sind diese Saison schon gewesen?
Eins. Du weißt genau, wie viel. Das ist eine Frage, dort setzt sich jetzt den Hebel an.
Ja, natürlich. Natürlich setzen wir nicht den Hebel an. Nein, also, das ist, also der Ralf Schumacher sei einfach wirklich, es tut mir leid. Park Ferme für einen Ralf Schumacher, der muss dort auch gar nicht rauskommen. Hat jetzt wirklich seine Karriere aufgebaut drauf. Der hat sicher auch ein bisschen Auto fahren können, aber ist, also, wenn er nicht Ralf Schumacher würde heissen, sondern Ralf, keine Ahnung, Müller oder Kessler oder Gysi, dann wären er wahrscheinlich nicht in der Formel 1 gelandet. Das tut mir leid. Und jetzt, klar, es gibt die Experten, die müssen sich auch irgendwie im Spiel behalten, die müssen einen raushauen. Das Spiel ist total okay, ist auch legitim. Aber jetzt müssen wir vielleicht den Ball auch mal kurz flach halten. Also es ist einmal gefahren worden, Vettel hat ein neues Auto, fährt den Aston Martin, was Mercedes-Kundenteam ist, das wissen wir alle. Mercedes sowieso nicht unbedingt gerade vom Glück geküsst, was die Regoänderungen angeht. Als Kundenteam bist du sowieso noch einmal ein bisschen langsamer in der Reaktion auf gewisse Veränderungen. Haben wir an dieser Stelle ja schon vergangene Woche debattiert. Und ja, jetzt auf den Einprügeln, nur weil er sagt, es sei wahnsinnig viel, wo gegen ihn laufe und im Auto passieren viele Sachen, die sich nicht aufs Fahren konzentrieren. Man fragt sich dann, was passiert dort. Also ist irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwie ein Tier reingeraten oder so im Cockpit. Ich weiß nicht, was hat es in Bahrain in der Wüste, irgendein Wüstenhase oder so. Nein, Blödsinn. Keine Ahnung. Also was...
Aha, es hat sogar zwei Haas.
Der Haas Ferrari, das ist etwas anderes, ja stimmt.
Auch lang, nein, die sind, Haas sind ja relativ schnell, also der Haas Ferrari.
Aber die schlagen Höcken halt und manchmal ist es ja sinnvoll, zum Schnellziehen einfach den direkten Weg von A nach B zu wählen, eine Gerade sozusagen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, der Ralf Schumacher, kann man, glaube ich, ignorieren bei diesem Thema. Das ist etwa so relevant wie ich, wenn es um Herrn Vettel geht.
Da können wir uns darauf einigen. Sehr gut. Aber ich wollte es gleich ansprechen, weil es mir irgendwie noch... Es hat mich irgendwie noch amüsiert, muss ich ehrlich sagen, bei dir. Auch die Deutschen sind schon interessant, die Rolle, die der Vettel spielt in den deutschen Medien. Einerseits hast du die, die versuchen, alles glatt zu bügeln und zu entschuldigen. Und andere, die auch wirklich knallhart auf den losgehen. Weiss, er ist immerhin vierfacher Weltmeister. Aber du hast halt die Überfigur, Michael Schumacher, die tatsächlich über allem steht.
Aber das ist brutal, das ist ja unerreichbar.
Unerreichbar, klar. Aber es ist die Auswirkung, die du hast, immer auch wichtig. Oder? Also du kannst mit dem Aston Martin klarkommen oder nicht. Du kannst mit dem Aston Martin auch mal Alpine hinten rein donnern und dann sagen, ja, der ist die Schlangenlinie gefahren von mir. Aber wenn alle sehen, dass es nicht so ist. Ja. Die Frage ist, wie verkaufst du das? Oder? Wenn du das mit Schalk machst, mit Charme, dann hast du vielleicht die Leute sogar noch auf deiner Seite. Aber und dort gebe ich am Schumacher recht, wenn das alles so weinerlich anklagend ist, dann geht es über den Leuten auf den Sack.
Das ja, aber jetzt gerade die Deutschen, stell dir vor, der Herr Vettel wäre ironisch und schalkhaft unterwegs, das versteht ja niemand bei unseren nördlichen Nachbarn, auch die breite Motorsportöffentlichkeit. Das ist ja nicht England, wo irgendwie David Coulthard oder der Eddie Irvine oder so halbe Volkshelden sind, obwohl sie selber... Ja, in anderem Zusammenhang auch gerne mal Schlangenlinien gefahren sind. Weil eben tatsächlich in den Verkaufen, naja, das nötige Augenzwinkern gehabt ist. Ich weiss nicht, ob das mindestens was die Formel 1 Medien angeht, dann wirklich verstanden wird. Also dort bist du als Sebastian Vettel wahrscheinlich schon auch eingeschränkt in der Aussendarstellung. Ich weiss es nicht. Ich würde sagen, warten wir doch mal ab. Vielleicht gibt es ja noch ein zweites Rennen diese Saison. Und dann reden wir dann. Also ich würde sagen, so 3 bis 5 Rennen würde ich ihm Zeit geben.
Gut, das ist notiert.
So bin ich. So. Dann können wir uns noch einmal um die Ohren hauen. Golf ist das nächste Thema, wo wir darüber reden.
VW Golf?
Nein.
Ist nicht mein Auto, ich fahre nicht
VW Golf. Oh, du hast gewechselt, aber... Oder steht das
noch bevor? Nein, ich habe noch nicht gewechselt. Das steht noch bevor.
Du redest seit Monaten davon. Mittlerweile.
Ja, es ist aber so, dass dort, wo das Auto gebaut wird, ist leider auch Pandemie gewesen. Und darum ist die Fabrik stillgestanden. Und darum ist das Auto jetzt halt nicht fertig geworden.
Was in der nützlichen Frist. Was fehlt denn
noch an dem Auto? Ja, ich weiß es auch nicht. Heckspoiler wahrscheinlich. Nein.
Ja.
Golf, ja, wir haben das Masters diese Woche in Augusta, eigentlich das berühmteste Golfturnier auf der Welt, mindestens mal nach dem Urteilsvermögen von den Amerikanern. Es ist ein Turnier, das immer am gleichen Ort gespielt wird, das ist sicher außergewöhnlich. Der Platz kennt man in- und auswendig, zum Teil wirklich Golflöcher, wo man überall kennt, Amen Corner, 11, 12, 13, Platz, der immer länger hat gemacht werden müssen in den letzten paar Jahren, weil die Leute immer weitere Schläge haben. Und der Vorreiter von dieser Bewegung ist Bryson DeChambeau. Im Dezember, Auslegung 2020, wo der verschoben werden wegen Corona, hat er schon angekündigt, dass er den Platz auseinandernehmen wird. Das hat er zum Teil auch gemacht mit seinen langen Abschlägen. Aber er ist dann am Schluss nicht klargekommen mit dem Putter. Das vergisst man auch ein bisschen. Und mit den weichen Verhältnissen, die dann halt im Dezember geherrscht haben. Jetzt aber... Im April ist dort in Augusta, Georgia, heiß und trocken. Das heisst, Fairways sind schnell, Grüns sind schnell. Ich glaube, jetzt schafft er es.
So, mit der Ohrgewalt, brachial.
Das ist seine Tour. Die Abschläge müssen so weit wie möglich führen, egal wohin. Fairway oder nicht, interessiert er gar nicht. Er sagt immer, ja, du musst auf dem Fairway sein, sonst wird es noch schwierig. Bei dem nicht. Bei dem wird es nicht schwierig. Der haut nachher noch so ein Wätschli auf das Green und was man auch vergisst, eben zu putten. Immer wenn der gewinnt, ist er Top 10 im Putting. Das ist also nicht nur die weiten Abschläge, sondern das, was alle machen müssen, wenn sie gewinnen. Sie müssen mindestens in der vorderen Ränge sein, beim Einlochen. Und wenn er das schafft, dann schafft er es.
Ja, wenn er es schafft, dann schafft er es. Das ist so. Aber geschafft hat es auch der Jordan Spieth vergangene Woche. Hat endlich wieder ein Turnier gewonnen. Das hast du mir erklärt, so eins von diesen ewigen Top-Talent gewesen, auch nach einer langen Lücke hatte, jetzt eine Durststrecke. Und jetzt, was hat er gewonnen? Das Valero Texas Open, die Sachen sind auch so schön, so schön gesponsert. Also mein Lieblingsturnier ist übrigens das Waste Management Turnier. Ich weiss leider nicht mehr, was es ist, aber weißt du was?
Waste Management am Phoenix Open.
Ist das? Okay.
Ja, das ist das.
Also das ist ein Abfall.
Also wirklich sehr Waste Management. Abfallmanagement. Entsorgung und Recycling. Mhm. In Amerika Waste Management. Übrigens Charlie Hoffmann wird gesponsert von denen.
Yes.
Waste Management. Das ist aber eines der berühmtesten Turniere. Vor allem hat es dort das 16. Loch, Paar 3, das rund um ein Stadion gebaut haben, wo, glaube ich, das Leuteste ist, was es im Golf gibt.
Wenn also nicht dort, Pandemie ist.
Ja, aber selbst dort hat es Zuschauer gehabt bei der letzten Aussage, ein paar. Und dort ist es ja erlaubt, dass die Spieler quasi auch ausgebaut werden, wenn der Schlag nicht mindestens 10 Meter ins Loch hergeht.
Finde ich.
So brachial.
Wird das nachher gemessen? Genau, die 10 Meter.
Ja, das könnt ihr im Fernsehen mittlerweile mit der modernen Technologie sofort feststellen. Oder? Und die Zuschauer handeln nach Augenmaß. Je nach Sympathiewert vom Spieler ist es dann nahe genug
oder noch nicht. Wird auf oder abgerundet. Aber zurück zum Herrn Spieth, der mit dem Waste-Management-Turnier eigentlich gar nichts zu tun hat. Das heisst einfach
nur lustig.
Das hat er gewonnen. Er hat schon mal das Masters gewonnen. Er hat in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, einen vernünftigen Lauf gehabt, so ein bisschen formtechnisch in der Top 5 gewesen, mehrfach. Ich würde sagen, das deutet für mich darauf her, dass es eben nicht, ein Ausrutscher war mit dem einen Sieg, sondern dass da jemand, der eigentlich eine gute Basis hat, jetzt seine Form wiederfindet. Und so einigermaßen unspektakulär ist er nicht der Liebling von der Masse, weil über den gibt es irgendwie, das ist so wie Vanilleglasse eigentlich. Man kann sich nicht beklagen, wenn man es überkommt, aber es ist jetzt auch nichts, wo man wahrscheinlich seinen Enkel davon erzählt, eines Tages, du den Jordan Spieth gesehen spielen. Das ist
du bist offensichtlich kein Liebhaber von Mövenpick, Vanilleglasse, Vanille.
Nein.
Also das ist das beste Speise-Eis, was es gibt.
Nein, Vanille ist
abgesehen von dem, Jordan Spieth ist tatsächlich aber mal als Nachfolger von Tiger Woods gehandelt worden. Und es ist auch in dem gescheitert, was viele Golfprofis, die ein paar Turniere gewinnen, im jungen Alter blüht, weil die Konkurrenz mittlerweile viel dichter ist als zur Zeit von Tiger Woods, der alles dominiert hat. Ist es fast nicht mehr möglich, die Anzahl Siege einzufahren. Weil er war immerhin einer der Jüngsten, der unter 23 schon Major-Turnier gewonnen hat und mehr als 10 Turniere auf der PGA-Tour. Und dann ist der Bruch gekommen. Ich weiss auch nicht, die jungen Leute, die dann so schnell so erfolgreich werden, dass da irgendwo mal ein Loch kommt, ist logisch. Weil eben auch die Konkurrenz so wahnsinnig dicht ist und gross. Rory McIlroy hat ewige Zeiten kein Major-Turnier mehr gewonnen.
17 Monate habe ich gelesen.
Ein Major-Turnier?
Scheinbar. Ist das nicht ein Major-Turnier? Das ist noch länger
her. Turnier.
Ist überhaupt ein Turnier?
Turnier
17 Monate ist auch schon lang.
Das Turnier hat er sicher gewonnen, ja. Aber kein Major mehr. Dort hat man auch darauf gesetzt, dass der könnte den Tiger Woods mal einholen. Mit vielen ist das utopisch, ist das irgendjemand den Tiger Woods einholt, geschweige denn Jack Nicklaus. Der Dustin Johnson, der im Dezember das Masters gewonnen hat, war sein zweiter Major gewesen. Also die Serie, vor allem bei den Majors, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Deschambeau das gleiche, letztes Jahr US Open gewonnen hat, hat nachher auch nicht mehr können anschliessen an den Erfolg.
Das ist aber wirklich so ein Knüppli. Das ist einfach,
ein Knüppli?
Ja, das ist schon nur Karma, weil ich einfach darauf holzen kann.
Also, Jordan Spieth, ist, auch wenn er ein bisschen farblos wirkt, ist bei den Amerikanern zumindest ziemlich beliebt, weil er eben keine Angriffsfläche bietet. Auch. Er ist
ruhig zurückhaltend.
Aber Vanilleglasse schmeckt aber gut.
Also, ja, ist eben, wie gesagt, es ist okay. Oder? Man kann nichts sagen. Es ist total in Ordnung. Aber Vanilleglasse wird erst gut, wenn es entweder Apfelstrudel dabei hat. Oder irgendwie Him oder Heidu oder andere Beere. So etwas. Schlagrahm, da bin ich auch, weiss nicht, nein, irgendeine Frucht oder so, etwas, was Spass macht, eine Farbduft, Vanille, das ist
ein Dolkhirsch.
Stracciatella-Dolkhirsch, genau, ja, Vogelbeere, irgendetwas Feines, aber ja, du hast jetzt im Prinzip gerade noch für Mima argumentiert, das ist gut, also du sagst, der Herr Deschambeau, bei mir wird es der Herr Spieth. Und wir hoffen gemeinsam, dass der Dustin Johnson es dem nicht packt. Wir sind gespannt. Letztes grösseres Thema, aber ich glaube, wir müssen sowieso schon vorwärts machen. Die Leute sind wieder am Wegnicken. Fußball, noch eines zum Abschluss. Auf dem Golfplatz ist Mino Raiola noch nicht gesichtet worden, zusammen mit dem Alfinger Haaland. Dafür aber sonst überall der Agent vom Dortmund-Stürmer Erling Haaland, der im Vernehmen nach sich schon so ein bisschen am Umschauen ist, wo er sonst shooten könnte. Ab nächster Saison irgendwann. Die Clubs, die umgeboten werden als mögliche neue Arbeitgeber, Manchester City haben wir dürfen lesen, Manchester United haben wir dürfen lesen, Chelsea haben wir einmal gelesen, Barcelona, Real Madrid, ich weiß nicht, PSG muss wahrscheinlich naturgemäß immer auch erwähnt werden. Und im Moment ist es offenbar so, dass der Herr Haaland Senior und der Mino Raiola, so, ja, die einen oder anderen kennen ja bestimmt, berühmt-berüchtigten Superagent mit allen Wasser gewaschen. Im Moment so ein bisschen von Tür zu Tür gehen in Europa bei den Top-Clubs und sich anhören, was für den Erling Haaland dann rausspringen, was das Konzept ist, wie man ihn sieht. Ist das eigentlich in Ordnung?
Ja, ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht. Was soll denn in Ordnung sein an dem?
Das ist ein also erstens,
normaler Prozess im Profifußball.
Also erstens ist Pandemie, Reisen, naja, so mit eine gute Idee.
Denn, gut, die Clubs reisen die ganze Zeit irgendwo hin.
Das stimmt, genau. Jetzt, die Mühe haben aber einen guten Grund, oder? Also, warum hat jetzt der Herr Raiola mit irgendwie Real Madrid oder Manchester United nicht eine Videokonferenz machen, erschließt sich mir nicht. Ich glaube, das Mobiltelefon ist auch in diesen Ländern mittlerweile durchaus verbreitet. 5G hin oder her.
Das sieht man ja noch nicht.
Und nachher mit dem Mobiltelefon. Man kann auch Video, das kann man mal zeigen, sonst gibt es auch so.
Nein, wir würden ihn nicht sehen.
Aha, eben, das ist nämlich das Problem.
Dass man sie sieht, das in Vater Haaland, ja, bis zum Flughafen umreisen.
Ja. Und das ist, machen muss. Das ist das Problem, das ich damit habe. Es ist ein lächerliches Kasperli-Theater.
Oder Herr Haaland noch bei Salzburg gespielt hat, hat man genau das Gleiche gemacht. Da sind die Leute einfach in Deutschland auftaucht nachher. Und er hat dann zu Dortmund gewechselt.
Er hat es einfach nicht
so viel interessiert. Ja, natürlich nicht. Das hat sich alles noch akzentuiert. Das ist jetzt der Top-Torschütze, glaube ich, von der Champions League. Und der hat natürlich die Ansprüche, weiterhin in die Champions League zu spielen. Und Dortmund kann das wahrscheinlich nicht bieten. Nach der Niederlage gegen Frankfurt in der Bundesliga am Wochenende ist man 7 Punkte hinter dem Champions League-Platz. Ob man das noch holt, möglich, eher unwahrscheinlich.
Champions League-Gewinnen kann man noch.
Das kann man machen. Und da kann der Haaland direkt für sorgen, indem man weiterhin über Goal schiesst. Aber die Rolle von Haaland bei Dortmund wird mir immer suspekter, muss ich ehrlich sagen. Also sein Verhalten auf dem Platz verwirft viel öfters die Hände noch, und wenn ein Pass nicht ankommt, zeigt er seinen Missmut. Das nehmen doch die Spielkameraden, ja, die Mannschaftskameraden nehmen das auch auf und sehen, ja, der quasi hat das Gefühl, er sei viel besser als wir und wir sind nicht gut genug, um ihm die Bälle herzuservieren. Also die Körpersprache finde ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Das stört mich fast mehr als der Auftritt vom Vater und vom Agent. Das gehört zum Business, ob man sie jetzt gerade machen muss. Natürlich kann man sich die Frage stellen, ob man sie so zur Schau stellen muss auch. Absolut. Aber dass der will Champions League spielen, das ist vollkommen klar. Wenn Dortmund das nicht bieten kann, dann muss man halt das wohin, wo man das machen kann.
Ja gut, das ist legitim, dass er das wettmachen will. Eben, es gäbe einen Pfad, grundsätzlich Champions League spielen, nämlich mit Borussia Dortmund sich für Champions League qualifizieren auf dem einen oder anderen Weg. Unappetitlich wird es dann, wenn man nachher sich überlegt, ja, was passiert, wenn jetzt Dortmund grundsätzlich mal hart bleibt, die Ausstiegsklausel greift im Vernehmen auch erst nächsten Sommer. Also an und für sich ist er so oder so noch ein Jahr gebunden, außer der Herr Watzke sagt, ja, der Gang halt. Die Frage ist, wie weit bist du bereit zu gehen, dass du die Freigabe dann überkommst. Und dort hoffe ich, ja, für vielleicht auch so ein bisschen das Vermächtnis vom Erling Haaland, wo ja als, wie formulieren wir das jetzt geschickt, ja, so als unkünstelter unverbrauchten, unprätentiösen Typ irgendwie überkommt, oder? Also sehr, so wie ein Fußball spielt, kantig, wuchtig, irgendwie wirkt nicht immer ganz geschickt, aber am Schluss schon eine gewisse Durchschlagskraft, ich glaube, das kann man sagen. So schwätzt er ja auch, so kommuniziert er auch. Also, ich nehme ihn irgendwie ab, wenn er seine leicht unbeholfenen Interviews gibt. Und ich glaube, ja, das ganze Auftreten kommt dann nicht mehr so gut an, wenn du gleichzeitig anfängst so Spiele spielen und komische Druckversuche über Medien. Ja, würde man nicht empfehlen. Ja. Ich glaube, da vergisst du mehr, als am Schluss gewinnst.
Am Anfang ist er auch so, für mich so rübergekommen, relativ unschuldig, zurückhaltend, hat eigentlich seine Erfolge auf dem Platz für ihn sprechen lassen. Jetzt eben die Körpersprache und die Unmutsäußerungen zur Schaustellung von der Unzufriedenheit, der Pass mal nicht ankommt. Ich meine, der Auftritt gegen Köln, wo er beide Goal schießt beim 2-2 und dann seinem Gegenspieler quasi das Liebling herwirft, da hast du den Fetzen, dies will ich gar nicht. Ich meine, das ist despektierlich. Da lässt du Respekt am Gegner einfach schon vermissen. Das gehört sich einfach auch nicht. Und jetzt die Unzufriedenheit. Ich meine, ja, das hat Dortmund hat Probleme. Die Saison, die kommen immer wieder mal auf und dann kommen sie zurück. Und für den Verein, Champions League zu verpassen, das hat schwere Auswirkungen. Also, dann kriegst du auch die Spieler nicht mehr, die du brauchst, um eben Konkurrenz für Bayern. Du hast die Spieler nicht mehr, die du brauchst, um überhaupt die Champions League reinzukommen, außer du gewinnst sie. Wenn dir jetzt der Haaland vorläuft, dann ist das auch ein Zeichen auch. Also du bist dann nicht mehr in dieser Klasse drin. Es können schwere Konsequenzen haben für den Club. Ob man dann den gehen lässt oder nicht. Wenn der sagt, ich will da weg, ich glaube, dann gibt es keinen Weg zum Behalten. Das zeigt auch die Vergangenheit und die Erfahrungen, die man gemacht hat. Ein wechselwilliger Spieler, weil er gegen seinen Willen im Club zu behalten, schwierig. Sehr schwierig. Natürlich kannst du es durchsetzen, wenn es einem Recht entspricht und die Ausstiegsklausel erst einmal ein Jahr greift. Aber ich glaube, wenn Barcelona kommt oder irgendein Club, der sagt, 150 Millionen da, zack, dann ist der ziemlich schnell weg.
Ja, ich bin gespannt, wo sie die hernehmen. Also, ich glaube, wir müssen vorwärts machen. 50 Minuten Marke ist überschritten. Der Endspurt.
Endspurt. Gehen wir in den Endspurt.
Der Lieblingsdörfer von Dino Kessler ist am Wochenende umgekehrt. Der Döf Tom, wie du so gerne sagst. Nein, Döf Tom. Tom Lüthi stürzt das Moto 2. Wird es jetzt noch schlimmer aus?
Also gut, ich muss vorausschicken. Ich wünsche dem überhaupt nicht, dass er stürzt. Also da muss ich mich schon dagegen verwehren. Und da mache ich mich auch nicht lustig darüber, überhaupt nicht. Aber er tut mir leid, muss ich ehrlich sagen. In dem Alter dort mitfährst, mit einem Moto 2 und der Erfolg kommt nicht und dann gehst du noch um. Ja, das ist bemitleidenswert, muss ich sagen. In der Champions League kommt zu einem speziellen Derby. PSG und Bayern. Und was wissen wir darüber?
Das Katar-Derby, finde ich ganz lustig. Die zwei Mannschaften haben ja vor ein paar Wochen praktisch das identische Twitter-Video gepostet, gesponsert von der katarischen staatlichen Fluggesellschaft. Ja, der Gipfel von der PR-Fantasielosigkeit. Schade eigentlich, sportlich schwierig zu sagen. Ich glaube, Bauchgefühl sagt PSG, einfach weil der Neymar jetzt, wie ich mit Schrecken festgestellt habe, 29 ist schon. Und langsam mal sollte auf höherem Niveau etwas gewinnen. Ich glaube, dort ist die Dringlichkeit noch mal grösser als bei den Bayern, wo man doch ja, das Sextupel eingefahren hat und jetzt vielleicht doch nicht mehr ganz die allerletzte Konsequenz an den Tag legt. Pre-Playoffs, noch einmal zurück zum Eishockey. Wir haben vorhin darüber geredet, jetzt reden wir über die tatsächlichen Affischen. Der EHC Bierspiel gegen Rapperswil-Jona, Davos gegen SC Bern, wer kommt weiter?
Wer kommt weiter? Von mir aus gesehen, HC Davos gegen den SC Bern. Obwohl man da sagt, der SCB ist dann gefährlich. Da möchte ich ja wissen, warum. Also die ganze Saison eigentlich mehr oder weniger nicht gefährlich gewesen. Die Göpp hat es gut daran gehabt. Aber der Göpp ist auch etwas anderes. Davos und Biel von mir aus gegen Rappi sollte eigentlich drin liegen. Natürlich ist Rappi gefährlich. Wenn du mal ein Spiel verlierst, dann darfst du keins mehr verlieren. Das ist jetzt auch wieder eine Weisheit. Ja, man also nicht unbedingt müsste preisgeben bei einer Best-of-Three-Serie. Das ist ja logisch. für mich ist der Fall klar, der Rose und Biel.
Ja gut, okay, du hast mir ein Argument.
Nicht erfüllen, 7 und 8 in den Playoffs.
Joke, langweiliger Tipp. Nein, also du hast das Argument für mich vorhin gebracht. Der SCB im Göpp schon etwas gerissen, das ist im Prinzip jetzt genau das Gleiche. Chaos geht um Leben und Tod. Man kann sich fast keinen Ausrutscher mehr erlauben. Heisse Goalie kann dann schon viel ausmachen zum Beispiel. Es ist eine Mannschaft, die weiss, wie man gönnt. SCB sehe ich gegen Davos vorne, die andere Serie, ja. Kommt ein bisschen darauf an, glaube ich, was mit dem Nelvin Niffler läuft, Goalie von Rapperswil, der lang verletzt war, dann zurückgekommen ist jetzt wieder, gegen wer war es? Gegen Lugano, nach 40 Minuten wieder musste ausgewechselt werden. Ich glaube, dort ist die Personalie wirklich sehr entscheidend. Ich würde sagen, Zweifel Bio und Bern machen es.
Berner machen es gut. Dann gehen wir zum letzten Punkt. Und das ist natürlich jetzt nochmal ein Knackmus. Vaduz gegen sie aus Super League müssen nochmal
Kellerduell. Waste Management.
Abschluss. Was das Problem sein. Ist, nicht ganz. Was das Problem ist, da, Vaduz muss daheim spielen gegen sie. Eigentlich müsste man aus Liechtensteiner Sicht für plädieren, dass der Fürst das Land zumacht und sagt, die kommen da nicht rein. Dann müsste man vielleicht den Sio spielen und dann hat man natürlich die Walliser übertölpelt, weil man dann auswärts mit dieser Auswärtsstärke ganz klarer Favorit werden. Hei, eher nicht, erstaunlicherweise. Muss ich selber einbleiben, natürlich genau halt bei meinem Trend und das ist Vaduz gewinnt.
Wie viel?
2-0.
Ein klassisches 2-0 für den FC Vaduz. Ja, also ich gerade jetzt massive Bredouille natürlich, das muss man fairerweise sagen. Erstens, Vaduz beeindruckt gegen Basel, einmal mehr. Ich glaube, sie die gegen sie tippen, machen sie einfach grundsätzlich das Gegenteil. Und der FC Sion, das kommt erschwerend dazu, die sind wirklich in einem erbarmungswürdigen Zustand in der aktuellen Situation. Also das ist auf, und ich will da niemandem wehtun, aber das ist so ein bisschen auf FC Basel-Niveau, was die letzten Matches angeht. Immerhin hat man gegen IB verloren, dort hat man lang mitgehabt, ist relativ spät nach einer ersten Entscheidung gefallen. Vorher ein Unentschieden gegen Luzern, ja, keine Ahnung. Also der CC ist auf jeden Fall in Panik, das ist nie ein gutes Zeichen. Ich glaube, der Trainer Marco Walker ist schon wieder bis irgendwie 6 oder 7 angezählt, gefühlt, wenn man so ein bisschen liest und hört. Ja, wenn man sagt, Vaduz ist heimschwach, Sion taugt auch nichts, no.
Das ist also zum Abschluss, wo man eigentlich das Gefühl hat, man muss nicht noch Bomben platzen.
Absolut logisch,
hergelegt. Mit dem 0-0.
Nein, das ist seriöse Analyse. Es geht da nicht nur um einen Effekt. Sonst könnte der Ralf Schumacher da den Podcast bestreiten. Das wollen wir auch nicht.
Gut.
Das will niemand. Niemand will das.
Ich glaube, mit dem Knallbonbon verabschieden wir uns jetzt für diese Woche für unseren geschätzten Zuhörer und hoffen darauf, dass sie möglichst zahlreich wieder erscheinen und den Kopfhörer beim nächsten Mal in der nächsten Woche. Und dann lösen wir natürlich das ewige Thema auch wieder für einmal auf, nämlich der FC Vaduz. Wie hat er sich geschlagen in der letzten
Woche? Ja, ist der Heldentaten vom FC Vaduz. Mittlerweile, es ist ja brutal. Ich fiebere auch ein bisschen mit. Und es ist fies, wenn man gegen jemanden muss fiebern. Es macht etwas mit einem. Es macht etwas mit einem. Wirklich. Muss man darüber nachdenken. Jetzt habe ich eine Woche Zeit für das. In der Zwischenzeit, die nicht sich mit derartigen seelischen Abgründen auseinandersetzen können, sich ja vielleicht dazu durchringen, unseren Podcast noch zu abonnieren. Spotify, Apple Podcasts, was haben wir noch? Soundcloud, etc. etc. Familie, Freunde, uns Chauffeure empfehlen. Und was müssen wir noch sagen? Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.